Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Vorbemerkung, weil sie am Anfang nicht vorgelesen wurde. Wir feiern heute den dritten Sonntag nach Epiphanias. Wer heute Morgen die Losung geschaut hat, hat er vielleicht letzter Sonntag nach Epiphanias gelesen. Wir richten uns seit der Erprobungsphase der neuen Perikopenordnung, das war in den Jahren 2014, 2015, nach dieser neuen Perikopenordnung wieder drauf, ab dessen Advent dieses Jahres für alle evangelischen Kirchen in Gesamtdeutschland gilt. Sinn dieser Änderung in der Epiphaniaszeit ist deutlich zu machen, es gibt jetzt immer vier Sonntage nach Epiphanias, weil die Weihnachtszeit dauert auch 40 Tage. Genau wie Osterzeit 40 Tage sind. Also Weihnachten ist nicht mit dem 6. Januar vorbei, sondern die Weihnachtszeit endet erst nach 40 Tagen am 2. Februar. Und solange das Zeichen hängt ja auch hier bei uns der Stern. Also deshalb heute der dritte Sonntag nach Epiphanias. Und der Predigtext heute, das ist sozusagen die johannäische Variante der Evangelienlesung, die wir gehört haben. Der Evangelist Johannes, das ist ja nicht so viele Wunder- und Heilungsgeschichten wie Matthäus, Markus und Lukas, sondern er hat einige ausgewählt, um besonders Wichtiges hervorzuheben. Mit dem Predigtext jetzt heute Morgen verbindet mich persönlich noch eine besondere Geschichte. Vor 31 Jahren, auch am dritten Sonntag nach Epiphanias 1987, habe ich dabei meine Ordination drüber gepredigt. Später noch mehrfach. Aber als mir dieser Text jetzt wieder begegnet, habe ich natürlich an diesen Ordinationstag gedacht. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 46 bis 54. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hat. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, was Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hin und abging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Liebe Schwestern und Brüder, die Heilungs- und Wundergeschichten, die uns im Neuen Testament überliefert sind, sind ja eigentlich Glaubensgeschichten. Das ist der Kern, um den es immer wieder geht. Und Glaubensgeschichten im Alten und Neuen Testament sind ganz oft auch Weggeschichten, so wie hier. Denkt ihr an den langen Wüstenwanderungsweg des Volkes Israel, den Weg der Emmaus-Jünger, wo ihm Jesus nach seiner Auferstehung begegnet und ihnen erst das Herz und dann die Augen öffnet. Paulus kommt zum Glauben auf den Weg von Jerusalem nach Damaskus. Die Geschichte von Philippus und den sogenannten Kämmerer aus dem Morgenland auf dem Weg nach Gaza. Glaubensgeschichten sind Weggeschichten. Und das macht deutlich, Glauben ist nicht etwas Statisches, etwas Festes, was man irgendwie hat oder so. Glaube ist etwas, was sich ereignet. Wir sind im Glauben immer auf dem Weg. Der Glaubensweg dieses königlichen Beamten, das war zunächst, der war zunächst, wie hier beschrieben, circa zweimal 35 Kilometer. Kapernaum nach Ghana, 600 Meter Höhenunterschied und wieder zurück vom Ghana nach Kana, nach Kapernaum. Auf diesem Weg, von Kapernaum nach nach Ghana und zurück ist bei ihm der Glaube gewachsen, zu einer zarten Pflanze, zu einem kräftigen Baum. Und gerade an dieser Weltgeschichte kann man Wegmarkierungen, Stationen auf dem Weg des Glaubens erkennen, die auch für unseren Weg des Glaubens uns Orientierung geben. Ich möchte heute Morgen 5 solcher Stationen, solcher Wegmarken auf dem Weg des Glaubens aufzeigen. Wobei, der Weg des Glaubens führt nicht immer von A nach B, über C nach D und nach E, sondern der Weg des Glaubens geht auch oft in Schleifen. Manchmal kommen wir vom Weg ab. Wir kommen wieder zurück an einer anderen Station, als wo wir ihn verlassen haben. 5 Schritte, 5 Wegmarken des Glaubens, die wir mit 5 Fingern einer Hand festmachen. Und jeder und jeder von uns kann sich überlegen, an welcher Station er oder sie gerade ist oder an welcher dieser Wegmarken man sich auch erst orientieren kann, um wieder auf den Weg des Glaubens zurück und ihn weiterzugehen. Die erste Wegmarke auf diesem Weg ist von Jesus hören. Wir lesen, dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Dieser Mann kannte Jesus bisher nur vom Hörensagen. Von anderen hatte er über Jesus gehört, beziehungsweise von anderen gehört, was sie mit Jesus erlebt hatten. Jesus hatte ja schon vorher in Galiläa gewirkt, am See Genezareth und insbesondere in Kapernaum, er hatte gepredigt, er hatte geheilt. Und an das, was dieser königliche Beamte von anderen gehört hat, über Jesus, daran erinnert er sich, als sein Sohn todkrank ist. Und das, was andere mit Jesus erlebt haben und ihm erzählt haben, das steckt ihn an. Das bringt ihn auf den Gedanken, dieser Jesus, das kann auch etwas für mich sein. Der kann vielleicht meinem Sohn helfen. Und das, was er von anderen gehört hat, gibt ihm Hoffnung und macht ihm Mut. Und weil er von Jesus gehört hat, geht er los. Und das Kapernaum nach Kana. Liebe Schwestern und Brüder, merken wir, wie wichtig es ist, dass wir von Jesus erzählen. Wenn dieser königliche Beamte nichts von Jesus gehört hätte, wäre er nie auf den Gedanken gekommen, zu Jesus mit seiner Mutter zu gehen. Wenn wir schweigen, wenn wir anderen nichts von Jesus, nichts davon erzählen, was Jesus, was der Glaube an ihn für unser Leben bedeutet, wie sollen dann andere auf die Idee kommen, dass der Glaube, dass eine Beziehung mit Jesus auch etwas für sie ist? Dass Gott auch ihrem Leben Kraft, Hoffnung, Freude, Frieden geben kann. Von Jesus hören. Damit es zu diesem ersten Schritt des Glaubens kommen kann, müssen wir von Jesus erzählen. Aber vielleicht ist es auch für uns selbst wieder dran, neu hinzulegen, nachzulesen, nachzuhören, was andere mit Gott erlebt haben, um selber wieder auf die Spur zu kommen. Als ich mir das überlegt habe, dass man diese 5 Wegmarken an den 5 Fingern einer Hand deutlich machen kann, ist mir aufgefallen, der Daumen ist ja immer das Gegenüber zu den anderen Fingern. Die anderen Finger, die können ganz schlecht was greifen ohne den Daumen. Die brauchen den Daumen als Gegen- und Halt. Und deshalb ist das Hören von Jesus so wichtig. Immer für jede und für jeden von uns. Das Zweite, dahin gehen, wo Jesus ist. Und wir lesen, er ging zu. Wir denken vielleicht, der Mann hat es gut, ne? Der konnte ja direkt zu Jesus gehen, der konnte ihm direkt begegnen, das hätten wir auch gerne. Der wusste genau, wo er Jesus treffen kann, nämlich in Kana. Okay, der Weg von Kapernaum auch nach Kana, der ist lang und beschwerlich, aber hatte das nicht viel einfacher als wir? Wo ist denn Jesus heute zu finden? Wo können wir ihn begegnen? Was bedeutet das heute? Dahin gehen, wo Jesus ist. Erinnern wir uns daran, was Jesus gesagt hat. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind,
Da bin ich mitten unter euch. Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Das heißt, da wo ihr als meine Geschwister seid, da bin ich auch. Paulus benutzt das Bild vom Leib Christi. Wir, die wir an Jesus glauben, sind sein Leib. Das heißt, seine Verkörperung, seine körperliche Gegenwart in dieser Welt. Christliche Gemeinden verkörpern Jesus Christus auf dieser Erde. Da, wo Menschen sich versammeln, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, da ist Jesus zu finden. Dietrich Bonhoeffer hat das auf diese kurze, prägnante Formel gebracht. Christus als Gemeinde existiert. Christus als Gemeinde existiert. Das heißt, dahin gehen, wo Jesus ist, ist heute für uns sogar noch einfacher als für den königlichen Beamten. Wir müssen nicht 8 Stunden mühsam an die Stärchen Fußmarsch auf uns nehmen und uns über den Schweiß von der Stirn wischen. Jesus ist immer zu finden. Zum Beispiel Sonntagmorgen um 10 Uhr hier in der Stephanuskirche. Dahin gehen, wo Jesus ist, ist doch eigentlich ganz einfach. Oder? Kommen wir zurück zu den königlichen Beamten. Er macht sich auf den Weg von Kapernaum nach Kana hin zu Jesus. Ich habe mir das bei Google Maps nochmal angeguckt. Also von Kapernaum am Ufer des Sees Genezareth entlang über Kapka und dann bei Magdala den Weg ins galiläische Berggebiet. Kapernaum liegt ca. 300 Meter unter Null, Kana ca. 300 Meter über Null, also 600 Höhenmeter auf 35 Kilometer Strecke. Was man heute vielleicht mit dem Auto in 30 bis 60 Minuten schafft, das ist ein Fußweg von 8 Stunden, wenn man stramm geht und eine Pause hat. Als er nun endlich bei Jesus ankommt, bittet er Jesus eindringlich um Hilfe. Und man spürt sozusagen die Not dieses Mannes, der kennt keinen anderen Ausweg. Obwohl er ja ein königlicher Beamter ist und genau weiß, wer der Chef im Land ist, und wer auch dient, spricht er Jesus mit Kyrios an, mit Herr. Das ist der höchste Titel, der damals möglich war. Kyrios. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, kommt für mich der Höhepunkt des Textes. Und dieser Höhepunkt des Textes besteht eigentlich nur aus einer kurzen Pause. Dieser spannende Augenblick, der einfach ein bisschen der Atem stockt, ist im gelobten Text eigentlich nur ein Leerzeichen. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Leerzeichen. Wie geht's weiter? Wie reagiert der königliche Mann? Wird er sich jetzt enttäuscht von Jesus abwenden? Wird er ein Zeichen verlangen für die Behauptung Jesu? Oder wird er dem Wort Glauben, Vertrauen und Gunst geben? Was folgt nach dem Leerzeichen? Der Mann glaubte dem Wort, was Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Ein Satz mit 2 weiteren Wegen. Nach dem von Jesus hören und dahingehend, wo Jesus ist, folgt als drittes dem Wort Glauben. Als der Vater losgeht, hat er nichts in den Händen. Er hat allein das Wort Jesu, sonst nichts. Kein Zeichen, keine Medizin mitbekommen, kein Blitzstrahl als Zeichen vom Himmel, nichts dergleichen. Nur das Wort Jesu. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagt. Glauben, also auch unser Glauben, macht sich eben nicht fest an Äußeren, an Zeichen oder Beweisen. Glaube macht sich allein fest am Wort, das Jesus gesagt hat. Aber das ist nicht wenig, sondern sehr, sehr viel. Denn so haben wir es vorhin gesungen. Von diesem Wort können wir leben, durch dieses Wort können wir immer wieder weitersehen und weitergehen. Ja, mit diesem Wort können wir sogar sterben, auf Jesu Wort auch auferstehen. Wir hören dieses gerade. Wie gesagt, wir wünschen uns ja manchmal so eine direkte Begegnung mit Jesus, wie der königliche Beamte sie damals gehabt hat, weil wir meinen, dann einfacher glauben zu können. Damals nicht mehr als wir heute. Er hatte allein das Wort. Da besteht zwischen ihm und uns kein Unterschied. Und auch unser Glaube kann sich nur am Wort festmachen. Wir haben dieses Wort aufgeschrieben in der Bibel, die von Jesus, dem Mensch gewordenen Wort Gottes, berichtet. Also wir stehen weder schlechter noch besser da als der königliche Beamte und sind deshalb auch immer wieder vor die gleiche Entscheidung gestellt wie er. Vertrauen wir dem Wort Gottes, dass er uns zuspricht, mit dem er uns anspricht, oder nicht? Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm sagte. Immer wieder ein entscheidender Schritt auf dem Weg des Glaubens. Und wenn man sich die Finger der Hand anguckt, dann ist dieser dritte Punkt der längste Finger in der Mitte. Das ist nämlich der entscheidende Punkt, weil es nicht nur um eine einmalige Entscheidung geht, sondern es immer wieder neu drauf ankommt, in jeder Situation, an jedem neuen Tag, ob wir, wie der königliche Beamte, dem Wort glauben oder nicht. Und diese dritte Wegmarke, dem Wort glauben, ist direkt verknüpft mit der vierten, und das ist sich auf den Weg machen. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm sagte, und ging hin. Dass er dem Wort glaubt, zeigt sich ja gerade darin, dass er das tut, was Jesus zu ihm sagt. Er hat gesagt, geh hin und er geht hin. Glauben an das Wort und praktisches Tun gehören zusammen. Gehorsam gegenüber dem Wort gehören auf dem Weg des Glaubens zusammen. Wäre der Mann nicht losgegangen, hätte er nie das Wunder erlebt. Und würden wir nie am Ende lesen, er glaubt an seinem ganzen Haus. Vielleicht wundern wir uns manchmal, dass so wenig mit unserem Glauben passiert oder uns im Glauben, oder wir im Glauben Erfahrung machen. Kann das vielleicht daran liegen, dass wir nicht hingehen, keinen konkreten Schritt tun, weil wir nicht umsetzen, was wir gehört haben? Es ist ja gut, wenn ein Mensch glaubt, was in der Bibel steht, aber das verändert doch sein Leben nicht. Das Fürwahrhalten ist ja noch nicht Glaube. Glaube wird da sichtbar und erkennbar, wo wir uns in Bewegung setzen auf dem Weg des Glaubens. Es ist nicht immer einfach loszugehen und nur das Wort Jesu, seine Heilszusage haben und sonst nichts. Das war dem für den königlichen Beamten nicht einfach, das war für Petrus nicht einfach, der dann wie, oder hat er es gesagt, auf dein Wort hin die Netze nochmal auswählen. Aber was wäre gewesen, wenn mein Leben das nicht getan hätte? Und dann, liebe Schwestern und Brüder, habe ich mir diesen Mann vorgestellt, auf seinem Weg zurück von Kana nach Kapernaum. Wie muss ihm zumute gewesen sein? Er hatte das Wort Jesu, er vertraut darauf, und doch ist er hin und hergerissen zwischen Hoffen und Bangen. Die Zweifel gehen mit. Aber er geht los. Und dann muss er auch noch eine Zwangspause machen. Wir lesen nachher, es war um die siebte Stunde, das ist 13 Uhr, also in der Mittagszeit. Der Weg, gute 8 Stunden, der konnte er es unmöglich schaffen, bei Tageslicht wieder am See anzukommen. Und im Dunkel der Nacht war es gefährlich, weiterzugehen. Es gab ja auch keine glatten, geebneten Wege. Es gab die große Gefahr, vom Weg abzukommen, sich zu verletzen. Irgendwo musste er eine Pause machen. Aber ich denke, geschlafen haben wird in dieser Nacht nicht irgendwo da am Weg. Und ich kann mir das Gedankenkarussell im Kopf dieses Malers gut vorstellen. Hat sich der Weg zu Jesus gelohnt? Ist sein Vertrauen in das Wort wirklich richtig? Wie wird das sein, wenn er in Kapernaum ankommt? Wird sein Sohn leben oder doch gestorben sein? Er selbst konnte ja nichts tun, als auf den Morgen zu warten. Hin und her wird er sich gewälzt haben auf seinem ungefundenen Lager, hin und her gerissen zwischen Hoffnung, Mut und Zweifel, voll banger Fragen und Nacht. Was er nicht weiß, oder besser, was er noch nicht weiß, ist, von der anderen Seite werden ihm am nächsten Morgen seine Diener am See ihm entgegenkommen und mit der Freudebotschaft, dein Sohn lebt. Liebe Schwestern und Brüder, exemplarisch wird an dieser Situation des königlichen Beamten deutlich, was unsere Situation als Christen in dieser Welt ist. Auch wir leben zwischen Verheißung und Erfüllung. Wir haben Jesus, seine Verheißung, und wir sind losgegangen im Glauben. Die Erfüllung unserer Hoffnung kommt uns schon entgegen. Wir wissen und sehen noch nichts, aber die herrliche Zukunft Gottes kommt uns schon entgegen, wenn wir Schritte auf dem Weg des Glaubens tun. Wir leben als Christen zwischen Verheißung und Erfüllung. Beides ist schon da, auf dem Weg, aber eben noch nicht sichtbar für uns. Und auch wenn wir zweifeln und unsicher werden, ob Gott seine Verheißungen wirklich erfüllt, die Erfüllung ist in Jesus, in seiner Wiederkunft schon auf dem Weg. Und wir gehen ihr auf dem Weg des Glaubens entgegen. Und so ist dieser Vater des todkranken Sohnes, der königliche Beamte, ein Beispiel für uns. Er hat dem Gott vertraut, sich auf den Weg gemacht und er macht eine großartige Glaubenserfahrung. Die hätte er nie gemacht, wenn er nicht dahin gegangen wäre, wo Jesus ist, wenn er nicht dem Gott vertraut hätte und wenn er sich nicht auf den Weg gemacht hätte. Die letzte, die fünfte Situation. Glaube hat Auswirkungen. Und am Ende steht, und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Hier steht nicht, er kam zum Glauben. Hier steht nicht, er wurde gläubig, sondern hier steht, er glaubte. Also für die Grammatiker unter uns kein Adjektiv, kein Adverb oder sonst eine Zustandsbeschreibung, sondern ein Verb im Aktiv. Glaube ist eben nichts Statisches, was man hat oder nicht, sondern Glaube ist aktiv oder gar nicht. Er glaubt. Und dieser aktive, lebendige Glaube hat Auswirkungen, steckt an. Als ich mir das in der letzten Woche überlegt habe, dass man diese fünf Wegmarken auf dem Weg des Glaubens mit den fünf Fingern einer Hand symbolisieren kann, habe ich zuerst gedacht, schade, da bleibt am Schluss ja nur noch der kleine Finger übrig. Obwohl doch gerade hier im Alter Glaube sichtbar und spürbar wird. Und dann habe ich gedacht, eigentlich doch gut, dass es der kleine Finger ist. Denn Glaube, das wird ja an den kleinen Dingen im Alltag deutlich. Zum Beispiel, worauf unser Blick fällt. Ob wir zuerst das Negative sehen und mit dem Finger drauf zeigen, ob wir zuerst meckern, kritisieren oder wertschätzen und loben, ob uns zuerst unsere eigenen Interessen oder die Bedürfnisse anderer wichtig sind. Glaube hat Auswirkungen oder es ist kein Glaube. Als dieser Mann nach Hause kam, hat sich in seinem Haus etwas geändert, sonst würde er nicht stehen und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Nicht, weil er als Chef des Hauses neue Anordnungen erteilt hätte, sondern weil er selbst neu geworden war. Weil er glaubte, änderte sich etwas in seinem Haus. Das Verhältnis zu seiner Frau, zu seinen Kindern, das alltägliche Arbeitsleben, der Umgang mit seinen Untergebenen, alles wird verändert. Auf dem Weg des Glaubens wird ein Veränderungsprozess in Gang gesetzt. Er beginnt damit, dass der Mann dem Wort glaubt und sich auf den Weg macht. Und dieser Veränderungsprozess geht so weiter, dass auch andere Menschen auf den Weg des Glaubens gezogen werden. Weil sein Glaube im Alltag konkret wurde, weil Schritte auf dem Weg des Glaubens erkennbar wurden, begannen auch andere zu glauben und sich auf den Weg zu machen. Und das, liebe Schwestern und Brüder, das wird auch heute passieren. Und deshalb ist dieser Weg, diese Glaubensgeschichte für uns überliefert worden, um uns Mut zu machen, dass auch wir uns auf den Weg des Glaubens begeben und auf den Weg des Glaubens bleiben. Dass wir immer wieder von Jesus hören und von ihm erzählen, dass wir immer wieder dahin gehen, wo wo Jesus ist. Dass wir täglich neu ihm seinem Wort vertrauen und dass wir uns auf den Weg machen, konkrete Schritte tun und dann so andere Menschen anstecken, den Weg des Glaubens zu gehen, sodass wir dann gemeinsam mit anderen unseren Glauben leben und feiern können. Weil er der Eine da ist, der Mensch geworden ist, der mit uns geht und sein Reich kommt. Lasst uns aufstehen, losgehen, Schritte wagen und es weiter sagen. So bleiben wir gemeinsam unterwegs mit Christus zu den Menschen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen jetzt das Lied Aufstehen, losgehen, Schritte wagen, weil ich schon singen kann. Aufstehen.